Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Willkommen zu einer neuen Folge des Data Navigators. Wie immer mit meinem Co-Host Martin Schirmbacher. Hallo Martin.
Hallo aus Berlin, grüße euch.
Und mir Hubertus von Rönne. Ja, wir haben heute einen Gast, der wahrscheinlich wie kaum ein anderer in die Breite, in die Weite gucken kann. Zum einen aus 30 Jahren Erfahrung in der IT-Branche, da hat er so einige interessante Stationen absolviert, aber vor allen Dingen auch viel in Europa und auch jetzt weltweit tätig gewesen. Unser Gast ist Ulrich Ahle, jetzt der CEO von GaiaX und zuvor auch einige Jahre CEO von Fiware. Und nebenher, das wissen wir aus einem früheren Podcast auch, Ortsvorsteher, ehemaliger Ortsvorsteher inzwischen von Etteln, dem digitalsten Dorf, also definitiv Deutschlands, wahrscheinlich Europas, vielleicht sogar der Welt. Willkommen zu unserem Podcast, Ulrich.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Martin und Hubertus.
Sehr schön. Ulrich, vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch ein paar Takte zu deinem wirklich eindrucksvollen Lebenslauf und beruflichen Weg sagen, bevor wir dann in unsere eigentlichen Fragen einsteigen.
Ja, ob das wirklich beeindruckend ist, weiß ich nicht. Aber ganz kurz zu meiner Historie. Ich habe ganz ursprünglich in Paderborn bei der ehemaligen Nixdorf Computer AG begonnen, die dann 1990 von Siemens gekauft wurde, war 20 Jahre bei Siemens. Dann wurde ein Teil der IT-Services von Siemens von der ehemaligen Atos Ritschin übernommen. Jetzt heißt das Unternehmen Atos, wo ich verantwortlich war für das Geschäft mit Kunden aus der Fertigungsindustrie in Deutschland und den Standort in Paderborn geleitet habe, wo Atos auch weiterhin mit ungefähr 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig ist. Atos war dann eins der Gründungsunternehmen der Fiware Foundation, die primär im Bereich der Digitalisierung von Städten und Kommunen unterwegs ist, also das, was man Smart City nennt. Und ich war mit Gründungs-CEO und habe diese Organisation mit Sitz in Berlin bis Ende 2023 geleitet und bin dann quasi abgeworben worden von GaiaX und leite jetzt seit November 2023 die GaiaX-Organisation in Brüssel. Und du hast recht, ich bin ein bisschen ehrenamtlich engagiert, schon seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik in meiner Gemeinde, direkt in der Nachbarschaft zu Paderborn. Und wir haben vor 14 Jahren begonnen, mein Heimatdorf, das Dorf Etteln, zu transformieren und können, glaube ich, mit Stolz mittlerweile behaupten, dass Etteln das digitalste Dorf, zumindest in Deutschland, ist.
Sehr schön. Ja, also für mich, lieber Ulrich, durchaus beeindruckend. Ich kann nicht behaupten, dass ich in der digitalsten Stadt Deutschlands wohnen würde. Einen Termin beim Bürgeramt zu bekommen, ist trotz aller Bemühungen bei uns in Berlin weiterhin eine Schwierigkeit. Aber das ist wahrscheinlich bei euch etwas einfacher. Genau, also bevor wir zu GaiaX kommen und vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen, was ihr macht und warum das wichtig ist, würde mich mal interessieren, so ein bisschen, wenn du an Datenteilen in Europa denkst, wenn du dran denkst, wie ist der Status quo, was fällt dir dazu ein, was ist da so deine Hauptthese?
Ja, wir haben ja, wenn wir uns unterschiedliche Organisationen sowohl im öffentlichen Bereich als auch Firmen im privatrechtlichen Bereich anschauen, vor, ich würde sagen, ungefähr 40 Jahren begonnen, Daten digital auszutauschen. Electronic Data Interchange, EDI, war damals das Mittel der Wahl und wird auch von vielen heute noch genutzt, obwohl die Technologie über 40 Jahre alt ist. Dann haben wir die letzten zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, digitale Plattformen zu bauen, IoT-Plattformen oder wir auch in unserem kleinen Dorf eine Smart City-Plattform installiert, mit dem Ziel, einigen zu verbinden, auch wenn das Tausende mit Tausenden sind, aber doch weiterhin ein ziemlicher Aufwand, um Beteiligte an solche Plattformen anzubinden, um Sensoren anzubinden, um Nutzer der Daten anzubinden. Und das, was wir jetzt seit einigen Jahren gestalten und zunehmend auch implementieren, ist das, was wir Datenräume nennen. Vertrauensvolle Datenräume, mit dem Ziel, viele mit vielen zu verbinden, Millionen mit Millionen. Und das Ganze ist nur möglich, wenn wir in der Lage sind, Beteiligte automatisch zu identifizieren, automatisch zu autorisieren und dann auch automatisch an einen solchen Datenraum anzubinden. Und das ist das, was wir seitens GAIA-X machen. Das ist aber auch das, was ich in einer anderen ehrenamtlichen Rolle vor etwas mehr als 10 Jahren mit begonnen habe, als wir die Organisation gegründet haben, die damals Industrial Data Space Association hieß, IDSA, und wo wir dann nach 2 Jahren festgestellt haben, dass die Grundkonzepte nicht nur in der Industrie, sondern auch in anderen Branchen genutzt werden können, und haben daher diese Organisation dann umbenannt in International Data Spaces Association, weiterhin IDSA, wo ich auch weiterhin im Vorstand vertreten bin. Und das ist das, was mich, was viele andere, aber auch in unserer Branche treibt, vertrauensvolle Datenräume zu schaffen, die es ermöglichen, Daten zwischen Organisationen in einer souveränen Art und Weise zu teilen.
Ja, sehr interessant. Also Vertrauen, das steht ja auch ganz groß fett gedruckt in der Begründung des Data Acts. Darauf kommen wir bestimmt im Lauf des Gesprächs nochmal zu sprechen. Vielleicht können wir doch nochmal einen kurzen Augenblick bei GAIA-X verweilen. Mhm. Das ist ja als Begrifflichkeit, auch als Organisation vielen durchaus bekannt, mit Ups und Downs. Vielleicht kannst du da nochmal etwas Licht in zum Teil das Dunkel bei einigen bringen. Ich habe das Gefühl, GAIA-X wird häufig missverstanden. Was ist GAIA-X und was ist GAIA-X nicht?
Ja, GAIA-X hat die Vision und die Zielsetzung, vertrauensvolle, digitale und dezentrale Datenräume zu schaffen oder digitale Ökosysteme zu schaffen. GAIA-X ist definitiv nicht ein europäischer Hyperscaler, der als Konkurrenz zu den nicht-europäischen, ja, zu den amerikanischen, zu den chinesischen Hyperscalern aufgestellt worden ist. Viele haben das anfangs geglaubt. Viele waren dann oder einige waren dann auch enttäuscht hinsichtlich der Ausprägung von GAIA-X. Einige haben dann GAIA-X auch für tot erklärt, weil es eben nicht ein europäischer Hyperscaler geworden ist. Aber das war nicht die Zielsetzung, sondern die Zielsetzung war basierend und ist auch weiterhin basierend auf unserem europäischen Werte- und Rechtesystem. Und dazu zählt der Data Act, dazu zählt aber genauso auch der Data Governance Act zum Beispiel, ein Ökosystem und eine Technologie zu schaffen, in der wir in der Lage sind, in der Organisation in der Lage sind, souverän Daten auszutauschen. Wir sind aber nicht selbst Rechenzentrumsbetreiber, wir sind nicht selbst IT-Service-Provider, sondern zusammen mit unseren Mitgliedern haben wir Regeln definiert und auch Open-Source-Software geschrieben, die diese Regeln automatisiert und implementiert. Und das ist eine der wesentlichen Basiskomponenten, um vertrauensvolle Datenräume zu schaffen. Und da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Implementierungsprojekten. In Deutschland vielleicht zu nennen, das oder der Pionier in der Nutzung dieser Technologien ist ein Projekt, das Catena-X heißt, von der Automobilindustrie vorangetrieben wird. Aber mittlerweile gibt es eine ganze Reihe weiterer Branchen, die diese Datenraumtechnologien für sich erschließen. Und das ist der Kern von GAIA-X, die Regeln für einen vertrauensvollen Datenaustausch zu definieren. Allerdings nur die Basisregeln, denn viele Branchen haben branchenspezifische Regeln, die dann innerhalb der Branchen festgelegt werden. Aber mit den Softwaremechanismen, die wir erarbeitet haben, dann automatisiert umgesetzt werden können.
Vielleicht ein kurzer Einwurf. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das X dahinter bei einigen Begrifflichkeiten, Manufacturing X, ich glaube Industrial X, da gibt es ja verschiedenste Konstellationen, also Organisationen, die jetzt dann auf GAIA-X Vorgaben oder sagen wir mal, Regelwerk aufbauen. Hm. Ist das so?
Das ist so. Wobei, das ist mir wichtig darzustellen, Gaia-X stellt nur einen Teil der notwendigen Bausteine zur Verfügung, um vertrauensvolle Datenräume zu bauen. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen mit anderen Partnern, die andere Komponenten beisteuern, die insgesamt die übergreifende Architektur hat ein Projekt mit festgelegt, das Data Spaces Support Center heißt. Vielleicht habt ihr davon mal gehört. Ein Projekt von der Europäischen Kommission gefördert. War lange Zeit das erste und das einzige geförderte Projekt, in dem Gaia-X sich aufgrund der strategischen Bedeutung beteiligt hat. Und dieses Projekt DSSC oder Data Spaces Support Center hatte von der Europäischen Kommission das Mandat erhalten, die Architektur für interoperable Datenräume zu definieren und diese Architektur mit Bausteinen zu füllen. Und um zwei oder drei dieser Bausteine mal zu nennen, eines ist das sogenannte Data Space Protokoll. Das ist von IDSA ursprünglich definiert worden und wird jetzt zusammen mit der Eclipse Foundation zum weltweiten ISO-Standard geführt. Und der wesentliche Beitrag, der von Gaia-X kommt, ist das sogenannte Trust Framework. Das ist also der Baustein innerhalb solcher Datenräume, der einen vertrauensvollen Austausch von Daten ermöglicht.
Vielleicht, Ulrich, um das noch ein bisschen plastischer zu machen, ich habe verstanden, Regelwerk für Datenräume, ja, Catena X kann jetzt sozusagen noch Automobilspezifika obendrauf tun und sozusagen genauer regeln, vielleicht Formate bestimmen. Aber was ist sozusagen die Foundation, was ist sozusagen der Kern der Regel, euer Regelwerke, die dazu führen, dass es das besondere Vertrauen gibt, von dem du sprichst?
Ja, das sind zwei wesentliche Komponenten. Einmal die Funktionalität, dass sich Beteiligte identifizieren kann. Sie bekommen dafür eine digitale Identität. Und das können wir vergleichen mit dem, wie wir es in unserem realen Leben, in unserem tagtäglichen Leben erleben, wenn wir reisen. Wir haben einen Reisepass. Die Länder dieser Welt haben sich auf ein Format für einen Reisepass verständigt. Es gibt vertrauensvolle Herausgeber von Reisepässen. In unserem Fall in Deutschland ist das die Bundesdruckerei, die diese Reisepässe ausstellt. Und diese Reisepässe enthalten Merkmale über mich. Die Reisepässe sind maschinenlesbar. Und wir sprechen hier dann im Englischen von Machine-Readable Verifiable Credentials, so heißt das. Und es ermöglicht mir, mit meinem Reisepass, ich war jetzt zum Beispiel in England letzte Woche, da muss ich durch die Grenzkontrolle und da ist kein Grenzoffizier mehr, sondern ich lege meinen Reisepass in eine Maschine ein, die liest ihn und identifiziert mich und autorisiert mich, nach England einzureisen. Und dieses Prinzip haben wir übernommen. Wir nutzen Digital IDs in Europa sehr stark aufgesetzt auf dem, was eIDAS heißt. Und als zweites, das ist erstmal für die Identifizierung und dann für die Authentifizierung haben sich unsere Mitglieder auf ein sogenanntes Compliance-Dokument verständigt. In diesem Dokument sind in Summe 62 Regeln enthalten, die mir helfen, Beteiligte zu autorisieren und auch helfen, bestimmte Souveränitäts- und Sicherheitsstufen abzubilden. Wir sprechen hier von den Gaia-X Labels Standard und dann das Gaia-X Label Level 1, 2 und 3. Die basieren auf einem europäischen Wertesystem, aber auch auf ganz normalen Dingen, wie zum Beispiel hat ein Serviceanbieter eine ISO 27001 Zertifizierung, die er dann wieder über maschinenlesbare Nachweise belegen kann. Und die Anwendung dieser vier unterschiedlichen Souveränitätslevel führt dazu, dass wir in der höchsten Stufe in einem System landen, wo diese Anforderungen nur von Anbietern aus Europa erfüllt werden können, um damit sicherzustellen, dass die Services, die erbracht werden, basierend auf dem europäischen Wertesystem sind und nicht extraterritorialen Rechten unterliegen, wie zum Beispiel dem Cloud Act aus den USA. Und das sind die Bausteine, die Lösungselemente, die wir als Gaia-X in dieses Gesamtsystem beitragen.
Also da würde ich jetzt gerne nochmal zwei Sachen nachfragen. Erstmal sagtest du zwischendurch Mitglieder. Muss man bei euch Mitglied sein, um von Gaia-X und dem, was du gerade beschrieben hast, zu profitieren? Oder kann da jeder quasi mitmachen oder sich anmelden? Wie funktioniert das? Und dann diese letzte vierte Stufe, europäische Souveränität, auch digitale Souveränität, ist ein Riesenthema im Moment. Könntest du uns das nochmal genauer erklären, wie ihr das abbilden wollt, dass das jetzt nur sozusagen an den europäischen Grenzen aufhört, euer Level 4?
Ja, zunächst mal Mitglieder. Also wir sind eine mitgliedergetragene und mitgliederfinanzierte Organisation, die ursprünglich auf Initiative von Peter Altmaier hin 2021 gegründet worden ist, also vor 5,5 Jahren ungefähr, von initial 11 französischen und 11 deutschen Unternehmen und Organisationen. Wir sind jetzt mehr als 220 Mitglieder von überall auf der Welt. Und all die Ergebnisse, die wir erarbeiten, sind Open Source und sind damit frei und öffentlich zugänglich für jedermann, für jede Organisation. Wer digitale Souveränität nur nutzen und konsumieren möchte, ist damit gut aufgestellt. Wer digitale Souveränität gestalten möchte, wer seine Anforderungen mit einbringen möchte, der ist aufgefordert, Mitglied in Gaia-X zu werden, denn all diese Themen sind in einzelnen Arbeitsgruppen, in Sprints, in agilen Methoden zusammen mit unseren Mitgliedern erarbeitet worden. Und was ganz wichtig ist, die strategischen Entscheidungen bleiben, auch wenn wir mittlerweile internationale Mitglieder haben, was auch von einigen öffentlich kritisiert worden ist. Also wir haben auch Microsoft, wir haben Google, wir haben Amazon Web Services und so weiter als Mitglieder. Aber strategische Entscheidungen sind dem Board of Directors vorbehalten. Ich berichte in meiner Rolle als CEO an ein Board of Directors und in dieses Board of Directors dürfen nur Vertreter europäischer Organisationen gewählt werden, um eben sicherzustellen, dass die strategischen Entscheidungen in europäischer Hand bleiben. Und die Implementierung sieht eben so aus, dass wir oder dass unsere Mitglieder die vorhin genannten Kriterien definiert haben und sie jetzt zunehmend mehr auch anwenden. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Es gibt mittlerweile, ich würde sagen, bestimmt 200 Projekte europaweit, die diese Grundkonzepte implementieren, um in ihren Ökosystemen einen einfacheren Datenaustausch zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür, Frankreich hat sich dazu entschieden, 6 neue Atomkraftwerke zu bauen. Und um die dafür erforderlichen 2500 Partner, die sie brauchen, um die Atomkraftwerke zu entwickeln, dann zu bauen und zu betreiben, um denen zu ermöglichen, einfach und vertrauensvoll in einem sehr sicheren Umfeld Daten auszutauschen. Dafür wird aktuell, und das ist letztes Jahr gestartet worden, ein Datenraum gebaut, der von der französischen Regierung gefördert wird und der höchste Sicherheitsanforderungen implementiert. Und in den Ausschreibungen, die EDF, das ist der französische Energiekonzern, der Konsortialführer ist in diesem Projekt, die haben bei ihren Ausschreibungen die Einhaltung von Gaia-X Label Level 3 von den Serviceanbietern gefordert, um eben sicherzustellen, dass ein solcher Datenraum dann nicht irgendwann den Auswirkungen des Cloud Acts unterliegt.
Okay. Ja, spannend, schönes Beispiel. Ja, ich habe mal kurz den Versuch unternommen, in der Druckindustrie so einen Datenraum zu schaffen und jetzt mal den Bogen zum Data Act. Ja, dort gibt es ja, also Data Act gibt bekanntermaßen, unsere Zuhörenden wissen das natürlich, den Anspruch auf Daten, die bei der Nutzung eines vernetzten Produktes anfallen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie Hersteller wollen die Daten nicht so richtig teilen. Könnte man aber einen Datenraum schaffen, wo sozusagen das Trust-Level da wäre, dann wäre das wahrscheinlich einfacher. Ich bin damit nicht so weit gekommen. Ich glaube, weil die Leute, die da das Sagen haben, einfach denen das zu kompliziert erschien und zu viel Aufwand da jetzt mit unsicherer Grundlage. Ne? Also die Hersteller mauern vielleicht ein bisschen, die Anwender, sprich die Druckmaschinen im Einsatz haben, erkennen den Sinn vielleicht nicht 100% oder ihnen ist es zu unsicher. Die Schnittstelle Data Act und Gaia X oder Datenräume, wie würdest du das beschreiben? Wie kann Gaia X da helfen? Habe ich den Fehler gemacht, nicht die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auf Gaia X hinzuweisen und zu sagen, schaut mal, es gibt ja eine Infrastruktur, ihr müsst nicht alles neu erfinden oder Ideen für Infrastruktur. Wie siehst du das?
Für uns bietet der Data Act ganz klar eine Rahmenbedingung und die eben angesprochenen Kriterien sind unter Berücksichtigung des Data Act und eben des eben schon angesprochenen Data Governance Acts erstellt worden. Wir bieten damit die Möglichkeit, den Data Act zu implementieren, aber diese Möglichkeiten müssen auch genutzt werden. So, und wenn jetzt ein Druckmaschinenhersteller oder der Nutzer, der Käufer einer Druckmaschine nicht bereit dazu ist, diese Daten, die er eigentlich bereitstellen müsste, bereitzustellen, dann können wir und werden wir das auch nicht erzwingen. Aber wir bieten die Möglichkeit, einen vertrauensvollen Datenaustausch zu ermöglichen. Und das ist ein wesentlicher Vorteil von Datenräumen, dass ich in der Lage bin, wenn ich Daten teile, dass ich definiere, was jemand, der Zugriff auf meine Daten erhält, damit machen darf und dieses auch technisch erzwingen kann. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich gebe jemandem das Recht, 2 Wochen lang auf meine Daten zuzugreifen, dann erlöscht diese Möglichkeit automatisch nach 2 Wochen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, da gibt es viel, viel komplexere Dinge und das ist ganz wichtig, um das Vertrauen in das Teilen von Daten zu erhöhen und damit auch die Bereitschaft, Daten zu teilen, zu steigern. Und wichtig in dem ganzen Datenökosystem ist es auch zu identifizieren, welche Werte, welchen Nutzen haben meine Daten und den Erzeugern der Daten die Möglichkeit zu geben, vom Wert ihrer Daten auch zu profitieren. Und dafür haben wir die entsprechenden Mechanismen definiert und auch implementiert.
Ja, da würden wir jetzt gerne noch mal genauer drauf gucken. Also Data Act hat jetzt bald ersten Geburtstag nach der Sommerpause. Und Martin und ich sind jetzt bei Folge 46, heute mit dir eben als Gast. Und seitdem hat sich ehrlich gesagt das noch nicht so richtig durchgesetzt. Das Prinzip, dass die Daten die durch die Nutzung von vernetzten Objekten geriert werden, dass die eigentlich dem Nutzer zustehen. Also wir haben hier eigentlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Die Daten liegen heute bei den Herstellern, ja, die gerne behalten würden, aber nach dem Data Act eigentlich hergeben müssen. Ja. Alles, was du beschreibst, klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, denn das ist so eine Umgebung, so eine Vertrauensumgebung. Genau das brauchen wir eigentlich, damit dieser Datenfluss endlich mal funktioniert. Du hast ja viel mit der Praxis auch zu tun. Du sagst Catena X, da bist du engagiert, auch bei vielen anderen. Du reist auch viel international. Vielleicht dein Blick mal auf die Praxis. Woran stockt es denn typischerweise beim Datenteilen? Und zwar nicht nur beim Freiwilligen. Der Data Act sagt ja auch ganz klar, ihr müsst die Daten jetzt teilen und trotzdem passiert es nicht.
Du, wenn ich die Frage gut beantworten könnte, dann weiß nicht, wäre ich Jesus. Also das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Ich erlebe, dass einige gesetzliche Regelungen und neben dem Data Act gibt es ja auf EU-Ebene eine ganze Reihe weiterer Regelungen, vielleicht sogar zu viele Regelungen, was die EU jetzt auch festgestellt hat und mit den Omnibus-Initiativen einiges entschlacken wird. Aber ich gebe euch ein anderes Beispiel. Das ist der digitale Produktpass mit seiner ersten Ausprägung des digitalen Batteriepasses, der ab dem 18. Februar nächsten Jahres rechtlich verpflichtend wird. Das wird genauso passieren wie mit GDPR oder DSGVO vor 7, 8 Jahren, wo das auch viele Jahre lang vorher wussten und es dann so plötzlich gekommen ist, wie Weihnachten jedes Jahr plötzlich kommt. Und bei uns in Deutschland sicherlich zu einem Überschwinger geführt hat in der Anwendung, weil es sehr viel Verunsicherung erzeugt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Thema digitaler Produktpass und insbesondere Batteriepass hier die Industrie sich besser vorbereitet. Und das ist ein exzellentes Beispiel dafür, darzustellen, welche Nutzen haben Datenräume. Und es ist damit auch, du hast Catena X angesprochen, einer der wesentlichen Use Cases, der wesentlichen ersten Use Cases bei Catena X. Im Batteriepass geht es darum, festzustellen und digital zu dokumentieren und für jeden Nutzer der Batterie greifbar zu machen, wie sind die Rohmaterialien produziert worden, aus denen die Batterie produziert worden ist. Also ist Kinderarbeit drin zum Beispiel. Wie ist die Batterie aus welchen Materialien gebaut worden? Welcher CO2-Fußabdruck ist dabei erzeugt worden? Dann die Inverkehrbringung der Batterie. Wie ist sie während ihres ersten Lebenszykluses genutzt worden? Wie viele Ladezyklen hat sie gehabt? Welche Restkapazität hat die Batterie noch, um dann zum Ende, zum Beispiel des Elektroautos, zum Lebensende entscheiden zu können, kann diese Batterie noch weiter genutzt werden in einem sogenannten Second Life, in einem stationären Batteriespeicher, wo auch eine Batterie, die noch 80%, nur noch 80% Kapazität hat, noch gute Dienste leisten kann? Oder soll sie recycelt werden und Teil der recycelten Materialien wieder in neue Batterien einfließen? Das ist der komplette Lebenszyklus einer Batterie, der ab dem 18. Februar nächsten Jahres in einem digitalen Produktpass abgebildet sein muss. Das sind in Summe 108 verschiedene Datenpunkte, die es gilt zu erfassen von unterschiedlichsten Partnern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, diese Informationen jeweils in der alten, ganz alten Technologie eines bidirektionalen Datenaustausches zwischen einzelnen Partnern zu erfassen, dann können wir uns vor unseren Augen ein Netzwerk vorstellen mit Schnittstellen, was absolut komplex ist. Mit einem Datenraum ist es ganz einfach. Jeder Partner der Wertschöpfungskette des Ökosystems bindet sich einmal an den Datenraum an und ist dann in der Lage, die aus seiner oder von ihm relevanten Daten in einer vertrauensvollen Art und Weise mit den anderen Beteiligten der Supply Chain und des Lebenszykluses zu tauschen. Also eine ganz deutliche Prozessvereinfachung, eine ganz deutliche Komplexitätsreduzierung auf der technischen Seite.
Und wäre das jetzt ein Datenraum speziell für Batterien und wer würde den betreiben oder wer wird den betreiben?
Nein, das ist ein Bestandteil, ein Use Case, in dem Fall von Catena X. Catena X ist der Datenraum für die Automobilindustrie. Daneben gibt es noch Dutzende weiterer Use Cases, aber der Batteriepass ist der prominenteste. Und da es ein Use Case im Datenraum Catena X ist, Catena X wird betrieben von einer Firma, die Cofinity X heißt, die von dem Catena X Verein beauftragt wird, diesen Betrieb durchzuführen. Und finanziert wird das Ganze über die Mitglieder, die in Catena X ihre Daten tauschen. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch als Frage kommt, aber gib mir die Gelegenheit, hier kurz Werbung zu machen, wenn ich darf. Etwas, was wir feststellen müssen, ist, dass die Datenraumtechnologie initial von großen Firmen mit angewendet worden ist und Firmen, die ausreichend auch IT-Kompetenz und Kapazität haben, sich solche Themen zu erschließen. In den Ökosystemen sind wir aber sehr schnell dann auch im Mittelstand, auch bei kleinen Unternehmen. Und wichtig, und das gilt für alle Datenraumprojekte, ist es, die kompletten Ökosysteme wirklich mit einzubinden. Auch den kleinen 15-Frau- und Mann-Betrieb, der keine eigene IT-Abteilung hat, der eine Kollegin hat, die sich ein bisschen mit um die IT kümmert, auch denen die Möglichkeit zu geben, sich an einen solchen Datenraum anzubinden. Und dazu gibt es jetzt seit 3 Wochen ein neues Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium. Das ist der Accelerator, der helfen soll, insbesondere bei Catena X in diesem Jahr noch weitere 1.000 Firmen an den Datenraum anzubinden. Und die Firmen, die diesen Schritt gehen, und das ist mittlerweile relativ einfach geworden, bekommen dabei eine finanzielle Unterstützung zwischen 15.000 und 30.000 Euro, die sehr niederschwellig beantragt und auch dann vereinnahmt werden können. Das soll weiterhin pushen, die Nutzung dieser Technologien auch insbesondere in den Mittelstand, insbesondere in die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Gilt das nur für Catena X oder auch für andere Data Spaces?
Nee, das gilt jetzt erstmal nur für Catena X. Mhm. Catena X ist hier einfach der Pionier und auch dieser Mechanismus soll zunächst für Catena X genutzt werden.
Und ist dann Catena X, bei den Batterien hört es sich ja nicht so an, aber beschränkt auf Automobilindustrie, weil es ja aus der Automobilindustrie kommt. Es gibt ja Batterien, Batteriespeicher in der Solarindustrie und überall. Gibt es diesen Connex oder kann ich auch damit meinen Druckern hingehen?
Nein, Catena X ist schon ausgerichtet auf die Automobilindustrie.
Also wenn wir in bitte. Ja, es führt mich im Prinzip zu der Frage, ja, wir haben ja über den digitalen Produktpass hier mal mit dem Benjamin Helfritz gesprochen vom DIN, was ich eine beeindruckende Folge fand. Mal googeln, wer das nochmal nachhören mag, weil auch die Folge schon gezeigt hat, die Data Act und digitaler Produktpass, dass das doch eigentlich das Gleiche will in gewisser Weise und dann eben mit den Datenräumen insgesamt schon auch. Ich sehe halt so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ne? Es ist genau wie du sagst, du hast die Großen, die da die finanziellen und technischen Mittel hätten, so einen Datenraum aufzusetzen mit euch anderswo. Die haben aber, jedenfalls wenn es die großen Hersteller sind, nicht das große Interesse daran, jetzt den Data Act zum Anschub zu nehmen, so einen Datenraum aufzusetzen, sondern die warten mal ab und gucken, ob wir, Stichwort, was wir vorhin meinten, die Frage, warum wird so wenig geteilt, ja. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Mittelstand, haben wir viele Druckereien, die teils tatsächlich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, teils aber auch Tausende, und die noch ein bisschen überzeugt werden müssen davon, dass das eine gute Idee ist. Und die irgendwie, da hapert es noch, denen sozusagen Förderung angedeihen zu lassen, dass die so einen Datenraum vielleicht aufsetzen.
Ja, und vielleicht noch einen draufgesetzt. Also einer der großen Player, Volkswagen, hat ja, das ging durch die Presse, vor inzwischen 3 Wochen oder 4 Wochen erklärt, dass sie die Daten, einige Daten, die bisher den Besitzern von E-Autos zur Verfügung stehen, nämlich für den Ladezugang, sperren. Also nicht sperren, sondern nur noch als Download zur Verfügung stellen und nicht mehr real-time. Also da kommen Signale teilweise von ganz großen Playern, eigentlich das zur Verfügung stellen von Daten, das Teilen von Daten eher einzuschränken. Häufig auch mit dem Argument der Sicherheit. Das ist so ein Haupt, also Trade Secret, Geschäftsgeheimnis ist ein Thema, aber das andere Thema, was jetzt mehr in den Vordergrund tritt, ist anscheinend Sicherheit. Siehst du das auch oder wie siehst du das?
Also das konkrete Beispiel kenne ich jetzt nicht, aber es ist schon so, dass sich viele Unternehmen mit der Umsetzung des Data Act und mit wirklich der Bereitstellung der Daten schwer tun. Und das wird, da bin ich überzeugt von, noch einige Zeit dauern, bis es dann wirklich implementiert ist. Ich selbst fahre auch ein Elektroauto, aber von einer anderen Marke. Und eigentlich gehören die Daten, die mein Auto erzeugt, gehören mir. Ne? Aber ich kann nur auf einen kleinen Teil dieser Daten wirklich online zugreifen. Und auch nur dann, wenn ich meine digitalen Services Jahr für Jahr bezahle und das eben als Service weiterhin nutze. Hm?
Bei mir ist auch gerade ich habe eine Leasing irgendwann mal 4 Jahre gemacht, weil wir beschlossen haben, dass wir nämlich alle 3 Jahre ein neues Auto brauchen, und nach 3 Jahren pünktlich schaltet also Audi in meinem Fall die digitalen Services ab, und ich bin einfach zu geizig, 80 Euro auszugeben, ich glaube im Monat, dafür, dass mir wieder die Shows von Google, die auf meinem Handy angezeigt werden, auch in die Navigationsdatenbank überspielt werden. Da habe ich natürlich keinen Anspruch drauf, das ist ein Service, den man verkaufen kann, aber da gibt es sicherlich andere Daten, die wir hätten. Naja, mal den Blick ein bisschen geweitet, jetzt von dem, ich glaube, wir sind da schon ziemlich am Punkt angekommen, ja, wo die Schwierigkeiten liegen, aber mal ein bisschen rausgezoomt auf das Thema digitale Souveränität, was du vorhin ja auch angesprochen hattest, als euer Teil von eurem Level 4 und so weiter. Was, außer jetzt, dass es ein Schlagwort ist, wo wir alle wegen Killswitch drüber reden, was bedeutet das aus deiner Sicht für deutsche, für europäische Unternehmen?
Also das Thema digitale Souveränität, oder wenn du da die Frage vielleicht noch mal ein bisschen konkretisierst?
Genau, also ja, ich digitale Souveränität. Ja, ich habe am Donnerstag, Freitag wieder unseren AI-Officer-Kurs gehalten zum Datenschutz. Da gibt es dann halt Teilnehmende, die von ihren Datenschützern gesagt bekommen, auf keinen Fall US-Diensteanbieter, weil wegen Datenschutz. Das ist erkennbar Unsinn, ja, aber was ja schon ein Argument ist, wenn ich ein KI-Tool Anthropic Fable gerne nütze und das integriere, tief integriere in meinen industriellen Fertigungsprozess, und auf einmal heißt es, du darfst es aber nicht mehr nutzen, oder Anthropic darf es nicht mehr ausliefern, dann ist das natürlich schon ein Problem für europäische Unternehmen. Und auf dann schon so allgemein geschaut, was würdest du sagen, wo ist es, warum ist es wichtig, oder was heißt es überhaupt für deutsche, europäische Unternehmen? Haben wir überhaupt die Wahl, kann man ja auch fragen.
Ja, also zunächst mal ist es ganz wichtig für eine Vielzahl von Unternehmen und auch eine Vielzahl unserer Mitglieder, ist das Thema Datenverfügbarkeit auf globaler Ebene eine der höchsten Anforderungen. Wir haben darauf auch reagiert, denn die erste Version unseres Compliance-Dokuments, auch die einzelnen Souveränitätsstufen, die wir definiert haben, basieren auf einem europäischen Wertesystem, auf dem europäischen Rechtssystem, was aber nur in Europa gilt. Ja, der Data Act gilt nicht in Japan, nicht in Korea und vor allem auch nicht in China oder den USA. Trotzdem müssen Unternehmen wie die Automobilhersteller zum Beispiel, die globale Lieferketten haben, die globale Märkte bedienen, diese geschäftskritischen Prozesse auch global mit Daten unterstützen. Und daher haben wir im letzten Jahr begonnen mit dem, was wir Geographical Extension, also eine geografische Erweiterung unseres Trust Frameworks nennen, zu beginnen. Und wir haben hier gestartet mit 4 Ländern, die uns relativ nah sind, was das Verständnis zum Thema vertrauensvoller Datenaustausch angeht. Und das sind Japan, Korea, Kanada und Brasilien. Und mit diesen Ländern sind wir jetzt dabei, die Komponenten in diesem Compliance-Dokument, die europaspezifisch sind, gegen ihre lokalen rechtlichen Regelungen auszutauschen. Beginnt mit dem Thema Digital ID. Ich habe eben eIDAS erwähnt, was wir hier in Europa unter anderem nutzen. und das dann auszutauschen gegen digitale Identitätssysteme in Japan, in Korea, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das, was bei uns den Data Act ausmacht, durch entsprechende lokale Regulierungen zu ersetzen und trotzdem die Interoperabilität der Daten weiterhin zu ermöglichen. Und ich habe eben das Beispiel vom Reisepass genannt und genau so arbeiten wir auch in der digitalen Welt, dass wir untereinander zum Beispiel digitale ID-Systeme von unterschiedlichen Regionen dieser Welt akzeptieren. Das ist der erste Schritt zur Internationalisierung, den wir hier gehen. Und wir werden weitere Schritte gehen müssen. China zum Beispiel hat sich all unsere Konzepte, aber nicht nur unsere als Gaia-X, sondern auch die von IDSA und vom Data Spaces Support Center, die kennen alles bis aufs letzte Komma und haben sich schon vor gut einem Jahr dazu entschieden, bis 2028 100 Trusted Data Spaces zu bauen. Also die Chinesen haben ganz klar die Vorteile dieser Technologien auch für sich identifiziert und haben einen strategischen Plan, das zu implementieren. In diesem Plan, der unter anderem auch das Thema industrielle Datenräume, aber auch Smart City Datenräume zum Beispiel betrifft, ist das Thema der internationalen Zusammenarbeit und des Cross-Border Data Exchange als wesentliche Komponente verankert. Denn auch den Chinesen ist klar, es macht in einer digitalen Welt wenig Sinn, ausschließlich lokale Datensilos zu schaffen, sondern man muss auch Möglichkeiten zum Datenaustausch ermöglichen. Das also zum Thema des internationalen Austausches.
Da vielleicht gerade mal kurz nachgehakt, also wie häufig eindrucksvoll, was China da auch macht. Erstmal fantastisch, dass ihr mit vier Ländern, die uns nahestehen, da voll Gas gebt. Das ist wirklich beruhigend. Und aber nochmal zu China. Du sagst 100, ich glaube 170 Datenräume oder so. Wenn Sie sich das vornehmen, machen Sie es normalerweise auch. Ne? Ja. Sind die dann vergleichbar zu dem, was du vorhin beschrieben hast, Sovereignty und Vertrauen? Du hast immer wieder betont, aufbauend auf unseren europäischen Werten. Wie müssen wir uns das vorstellen, so ein Datenraum in China? Ist das aufbauend auf chinesische Werte, interpretiert von der Partei? Oder wie funktioniert das dann?
Das, was in China gebaut wird, ist ganz klar aufbauend auf dem chinesischen Werte- und Rechtesystem. Da wird es schon noch in einem weiteren Schritt eine Herausforderung sein, diese enge Kollaboration zu ermöglichen. Ich würde das mal wieder vergleichen mit unserem Reisepass. Nach England oder nach Japan kann ich mit meinem Reisepass einreisen, ohne dass ich ein Visum bräuchte. Für den Datenaustausch mit China müssen wir uns wahrscheinlich so einen Visummechanismus ausdenken. Anderes Beispiel eben. Ich war vor 4-5 Wochen ungefähr auf der JITEX Africa in Marrakesch. Hab da erlebt, dass das Thema Datensouveränität noch mal wichtiger ist als das Thema künstliche Intelligenz. Ja, bei uns ist ja KI, AI in aller Munde, dort auch, aber das Thema digitale Souveränität ist noch mal eine Nummer wichtiger. Und anders als in den zuvor genannten Ländern, die sich schon eigene Gedanken gemacht haben, wie können sie digitale Souveränität implementieren, sind die afrikanischen Länder, mit denen ich dort gesprochen habe, noch nicht so weit und sind sehr offen, einfach zu schauen, was hat Europa gemacht, um digitale Souveränität zu ermöglichen und dieses zu kopieren und zu übernehmen. Also die sind sehr offen für eine Zusammenarbeit hier.
Ja, Spannend und dann eben auch eine Chance. Ne? Ich habe nur gerade überlegt, lag mir noch auf der Zunge, also wenn es die Chinesen schaffen, vertrauens, also ich gehe jetzt nochmal zurück zu meinem Druckereibeispiel, einen Datenraum zu schaffen, den einfach hinzustellen und denen zu sagen, hier schaut, hier könnt ihr die Daten teilen und dann europäische Unternehmen lieber diesen chinesischen Datenraum nutzen, als anfangen, einen auf GAIA-X-Ideen basierenden Datenraum hier aufzubauen. Ich will nicht sagen, dann haben wir wirklich verloren, aber ja, das wäre natürlich eine Katastrophe. Vielleicht müssen wir dann schon noch mal ein bisschen umdenken. Oder man sagt, Hubertus, ja, das ist ja keine Katastrophe, so ist halt die Weltpolitik. Ja, wenn die Chinesen die besseren Angebote machen, das haben wir in anderen Branchen, dann werden die im Zweifel auch genutzt werden.
Na gut, dann sind wir wieder bei der Frage der digitalen Souveränität und irgendwo genau. Dann nachher nicht nur digital, sondern insgesamt Souveränität. Also, ja. Da sind wir drei, glaube ich, sehr stark beieinander. Wir wollen in einer Welt leben, zumindest auch nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder, in der wir unsere Werte weiter gesichert sehen. Dazu vielleicht nochmal einen Blick zurück auf die politisch Verantwortlichen. Also du sagtest vorhin schon Omnibus, da gibt's also Vereinfachungsinitiativen, darüber haben wir beide, Martin und ich, auch schon eine Folge gemacht. KI ist in aller Munde. Du hast viel mit Daten zu tun, eigentlich deine ganze Karriere schon, und hast es eben auch gerade mit Afrika angesprochen. Was braucht es denn jetzt in die Zukunft geblickt in Europa als wichtigste Impulse, damit wir in der richtigen Richtung weiterfahren? Was würdest du dir von der Politik auch wünschen oder erwarten, damit die Konzepte, die du auch selber umsetzt, damit die wirklich Fuß fassen und uns die Zukunft absichern? Mhm.
Ja, dazu vielleicht zwei wesentliche Aspekte. Einmal mussten wir in den letzten Jahren lernen, dass es einen deutlichen Unterschied macht, einen Datenraum basierend auf einer föderalen Cloud-Infrastruktur zu realisieren und zu bauen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diesen Datenraum dann auch nachhaltig zu betreiben. Also die richtigen Geschäftsmodelle für den Betrieb eines solchen Datenraums zu implementieren. Und da haben einige Datenräume, ich nenne mal ein Beispiel aus Frankreich, ArcData Hub hieß der, ein Datenraum in der Landwirtschaft. Tolle Funktionalitäten, aber es ist nicht gelungen, ein ausreichendes Betriebsmodell zu implementieren, ein finanzielles Betriebsmodell, ein betriebswirtschaftliches Modell. Und dieser Datenraum musste Konkurs anmelden. Und darauf hat insbesondere Frankreich jetzt reagiert. Ich habe eben ein Beispiel genannt mit dem Datenraum Data for Nuclear X, der gefördert wird von Frankreich, aber wo in den Förderbedingungen ganz klar drinsteht, der Datenraum muss in die Richtung Technology Readiness Level 8, also Marktreife, gebracht werden. Während der Projektlaufzeit muss ein nachhaltiges Betriebsmodell für den Betrieb des Datenraums entwickelt werden. Nach Projektende muss der Datenraum operativ betrieben werden, entweder schon unter Anwendung dieses Betriebsmodells oder aber auf Kosten der konsortialen Mitglieder. Oder als dritte Alternative können Sie die Fördermittel zurückzahlen.
Und das zurückzahlen?
Ist, ja, das ist
das
ein...
Das ist ein Damoklesschwert, ui.
Ja, nee, das geht genau in die richtige Richtung, denn was wir feststellen können, und das haben wir, als wir bei unserem letzten GAIA-X-Summit die Season 2 of Data Spaces gestartet haben, zum Ziel gemacht. Was wir feststellen können, über die letzten 5, 6, 7 Jahre sind ausreichend technische Bausteine, Komponenten, Technologien für den Bau von Datenräumen entstanden. Wir müssen jetzt nicht große Fördermittel mehr in die Weiterentwicklung der letzten vielleicht funktionalen 3%, die noch fehlen, reinstecken, sondern Season 2 of Data Spaces heißt Adaption und Anwendung der bestehenden Technologien und das in nachhaltig betriebene Datenräume zu überführen. Denn nur Datenräume, die wirklich operativ betrieben werden, sind in der Lage, Nutzen für ihre Anwender und letztendlich auch Nutzen für die gesamte Volkswirtschaft zu erzielen. Und mein Appell an die Politik ist es, dem Beispiel von Frankreich in diesem Fall zu folgen und sehr viel stärker einen Fokus auf die operative Umsetzung und den Betrieb dieser Datenräume zu setzen.
Ja, wunderbar. Also das ist auch hier immer wieder unser Appell. Guckt auf die Use Cases, guckt auf die Wirtschaftlichkeit beim Datenteilen nach dem Data Act. Wenn ihr als Nutzer nicht genau vor Augen habt, wo denn eigentlich der Mehrwert der Daten liegt, wie ihr selber Nutzen generieren könnt, dann macht es auch keinen Sinn, sich die Daten zu teilen. Also Ulrich, vielen, vielen Dank. Unglaublich toller Einblick. Es klingt fast so mir zumindest, als ob da zwei Themen aufeinander zulaufen, die noch ein bisschen zu sehr getrennt sich entwickeln. Ihr habt wahnsinnig viel im Bereich der Data Spaces schon entwickelt. Wir haben jetzt wenig über den Data Governance Act gesprochen. Der wird ja auch interessanterweise jetzt mit dem Omnibus integriert in den Data Act. Also auch dort, der Gesetzgeber hat erkannt, wir müssen Data Spaces näher zusammenbringen mit diesem Paradigmenwechsel bei der quasi Hoheit von Industriedaten, die jetzt wirklich wie bei deinem E-Auto, aber auch bei dem Flottenbetreiber, ja, es sind ja die Betreiber, die Nutzer, die Eigentümer, die jetzt eigentlich den primären Zugriff auf die Daten haben. Also zwei Themen, Komplexe, die mehr und mehr zusammenwachsen. Das sollten wir vielleicht in der Zukunft nochmal gemeinsam beleuchten. Aber auch hier vielleicht an unsere Zuhörer nochmal der Aufruf und die Einladung. Teilt eure Use Cases auch gerne mal hier im Podcast. Wir werden, daran arbeiten wir gerade nochmal, eine runde Tische organisieren. Ulrich, vielleicht wollt ihr da auch teilnehmen. Wir versuchen, branchenspezifisch die Player an den Tisch zu bringen, um sich über den eigentlichen Wert von Daten erstmal auszutauschen. Welche Daten sind für den Hersteller, für Volkswagen wirklich elementar wichtig und wo liegen die Daten für den Nutzer, sei es der Privatnutzer, aber vor allem der Flottenbetreiber? Da ist viel zu wenig Kommunikation und vielleicht ist auch das, was ihr schon vorgeleistet habt, im Bereich der Data Spaces, ein Teil der Lösung. Das werden wir sicherlich nochmal beleuchten. Ja, gibt es
ganz kurz eben, wir haben das bereits aufgesetzt, jetzt in zwei initialen Branchen, wo wir die Data Space Entwicklungsprojekte aus unterschiedlichen Ländern und auf der EU-Ebene zusammenführen und haben hier begonnen im Bereich des Gesundheitswesens, die unterschiedlichen Health Data Spaces zusammenzubringen. Und gerade letzten Montag hatten wir das Kickoff im Bereich der Mobility, denn auch im Bereich der Mobilität entstehen in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Datenräume und diese enger zusammenzuführen, die Interoperabilität zwischen den Datenräumen zu ermöglichen, aber auch den Erfahrungsaustausch.
Super. Prima. Martin?
Robertus? Nein. Ich glaube, wir wollen beide die letzten Sätze hier loswerden. Ja, danke an dich, lieber Ulrich. Ganz toller Einblick hat Robertus ja gerade schon erwähnt. Und auch mein Fazit ist so ähnlich wie nach dem Gespräch über den digitalen Produktpass. Ja, da sind Möglichkeiten der Zusammenarbeit da. Ihr schafft dort die Infrastruktur, die Voraussetzungen, auch rechtliche oder sagen wir mal Regelwerke für den Betrieb solcher Data Spaces, die denjenigen, die Daten teilen müssen, es eigentlich leichter machen müssten, sie dann tatsächlich auch zu teilen und dann nicht zu mauern. Ja, von mir aus herzlichen Dank. Die Use Cases, her damit. Ja, wir können darüber hier im Podcast sprechen. Wir haben auch unseren Data Navigator Newsletter, der alle zwei Wochen Montag früh verschickt wird, wo wir auch Use Cases vorstellen. Auch da, wenn ihr Lust habt, zu zeigen, dass wir hier teilweise zu pessimistisch sind, was den tatsächlichen Umsetzung angeht, dann lasst es uns wissen. Nochmal dir, Ulrich, herzlichen Dank und ich sage schon mal ciao und gebe die letzten Worte an Hubertus.
Ich habe dem nicht zuzufügen. Das Einzige, wir haben leider überhaupt nicht über Etteln gesprochen, lieber Ulrich. Da gibt es wunderbare, wirklich sehr beeindruckende Digital-Erfolgsstories. Vielleicht da nur einen kurzen Teaser von dir. Was ist deine Lieblingsgeschichte aus Etteln in, sagen wir, in zwei Sätzen oder Erfolg?
Ja, unsere neueste Lösung, wir haben eine digitale Arztpraxis jetzt. Unser Hausarzt hat vor 4 Jahren im rüstigen Alter von 74 Jahren die Praxis aufgegeben. Jetzt ist eine Krankenschwester, eine speziell ausgebildete Krankenschwester in seinen Räumlichkeiten, die durch KI unterstützt, die Untersuchung der Patientinnen und Patienten macht mit einer Vielzahl von digitalen Geräten. Alle Untersuchungsergebnisse werden automatisch aufgezeichnet, auf eine Plattform hochgeladen, durch KI voranalysiert und der Arzt im Nachbardorf teilt dann die Diagnose dem Patienten, der Patientin im Rahmen einer Videosprechstunde mit. So bringen wir ein gewisses Maß an gesundheitlicher Grundversorgung wieder zurück in die Fläche.
Großartig. Ich glaube, das ist auch wirklich dein Erfolgsrezept. Nicht? Du fährst durch die Weltgeschichte, bist in China, wer auf LinkedIn dir folgt, kommt kaum hinterher an all die Standorte, die Orte, an denen du sprichst. Aber du bist eben auch fest verwurzelt in Etteln und siehst, wie es in der Praxis wirklich laufen muss. Und zwar wirklich das Big Picture und Bottom-up. Ganz großartig. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir freuen uns, dich demnächst irgendwann mal vielleicht in einem Jahr wieder zu treffen, zu einer neuen Folge, auch dann mit dir und dir und euch bei GAIA-X. Viel, viel Erfolg bei den nächsten Schritten.
Ja, danke euch beiden. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Auf bald. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.